Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Quer zu denken, die Dinge mal anders zu betrachten, als es die Mehrheit der Gesellschaft tut, kann ja auch durchaus bereichernd sein, wenn sich plötzlich neue Perspektiven öffnen. In der Corona-Pandemie ist es das meistens nicht. Querdenken im Sinne von Corona gibt's nicht, Masken ab, Impfen ist gefährlich und hilft höchstens Bill Gates, vermittelt eher den Eindruck von Hauptsache gegen das, was von oben kommt. Kein neues Phänomen, weiß der Kulturwissenschaftler und Autor Steffen Greiner, der in seinem Buch Die Diktatur der Wahrheit eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern unternommen hat. Tag, Herr Greiner.
Hallo, Frau Dittmeier.
Wie weit zurück mussten Sie denn reisen?
Nein, ich habe mir im Grunde genommen schon fast so ein bisschen eine Zwischenstation ausgesucht, bis in die 20er Jahre. Man könnte natürlich noch, und das ist ja schon passiert, auch viel weiter reisen, aber ich glaube, so richtig evident wird es nicht in der Romantik, sondern erst so zwischen 1910 und dann vor allem in den frühen 20er Jahren nach diesem ominösen Systemzusammenbruch, den Deutschland damals erlitten hat und der damals zu ganz abstrusen Gestalten führte, die eine ähnliche staatskritische, aber auch tatsächlich faschistoide Szene errichtet haben, wie wir das heute wiederfinden.
Und Sie sind dort nämlich auf die sogenannten Inflationsheiligen gestoßen. Was sind das denn für Figuren?
Also die heißen nicht umsonst so, sondern die heißen so, weil sie eben genau zu dieser Zeit der Inflation, also der frühen 20er, als Deutschland ja im Grunde genommen ständig am Rande eines Bürgerkriegs agierte, wahnsinnige Gefolgschaften hatten so. Also es sind tatsächlich vor allem Männer, die alle sowas Prophetisches haben, die meistens zugleich Jesus und Buddha und Zarathustra sind. Die erfolgreichsten von ihnen, zum Beispiel Louis Heuser, die stiegen später auch in die Realpolitik ein, erklärten sich zu Volkskaisern oder Diktatoren der Vereinigten Staaten von Europa, die ein bisschen weniger erfolgreichen oder zumindest weniger offensiv realpolitischen machten dann genau das wie heute die Querdenker und beschäftigten sich viel mit Impfgegnerschaft. Zum Beispiel Gusto Gräser, einer der Vordenker der sogenannten Lebensreform, der sollte mal aus Baden-Württemberg ausgewiesen werden und verteidigt sich damit, dass seine Weigerung, seine Kinder impfen zu lassen, im Grunde genommen das Deutscheste ist, was machbar ist, ein Aufstand gegen die Bazillenpolizei.
Können Sie noch ein paar Beispiele geben, wie die versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Menschen oder die Menschen hinter sich zu scharen?
Im Grunde genommen sind es tatsächlich so ganz klassische Wanderprediger. Also die halten Vorträge und so die Kernmessages sind schwer nachzuvollziehen, muss man tatsächlich sagen. Es sind immer sehr krude Mischungen aus Anarchismus, völkischem Gedankengut, merkwürdige Versionen von fernöstlicher Weisheit, also ganz, ganz viel Taoismus und Buddhismus. Aber man erkennt schon im Grunde genommen auf so einer Metaebene so ein paar Kernlinien hinten dran und die sind sehr vergleichbar mit heute. Also einerseits merkt man so ganz, ganz massiv, es geht um ich. Also so ganz banal im Grunde genommen erstmal so ich bin die Tat, ist so ein Schlagwort, das Louis Heuser zum Beispiel tatsächlich auch ständig propagierte und auf Plakate schrieb. Aber im Grunde genommen steckt da natürlich so ein Wunsch nach Selbstwirksamkeit hinten dran, so ein Wunsch nach Stabilität in der Gesellschaft im Umbruch. So, und das andere, was glaube ich wirklich vergleichbar ist, wäre Reinheit, also so ein Wunsch danach.
Oh, Herr Greiner? Nein, wir haben eigentlich mit Herrn Greiner gesprochen über sein neues Buch, was er gerade geschrieben hat, Die Diktatur der Wahrheit, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern. Das ist am Wochenende erschienen und soll eigentlich aufzeigen, wie die Verbindung ist zwischen den Querdenkern vor 100 Jahren und den heutigen. Und Herr Greiner, jetzt haben wir es geschafft, den Wechsel von, um es mal nach außen zu erklären, von Leitung auf Telefonleitung. Das ist hier mit diversen Umschalten verbunden, deswegen hatten wir dieses kleine Problem. Ja, Sie haben über die einzelnen Figuren, die Inflationsheiligen von damals gesprochen, die durchaus vergleichbar sind mit den heutigen Querdenkern. Nochmal die Frage, welchen Einfluss hatten diese Figuren überhaupt damals?
Wenn es jetzt darum ginge zu sagen, konkret 60% der Bevölkerung standen dahinter, das auf keinen Fall. Das sind natürlich schon Nischenphänomene. Ich glaube tatsächlich, dass die Relevanz eher darin liegt, dass einerseits natürlich durch sie sehr, sehr massiv politische Tendenzen artikuliert werden konnten, die in der frühen Weimarer Republik sehr aufgewühlten politischen Klima sonst keinen Platz hatten. Zum anderen liegt, glaube ich, eine historische Relevanz tatsächlich darin, dass Adolf Hitler zum Beispiel im Grunde genommen auch die zum Vorbild genommen hat. Also bei ganz, ganz vielerlei, nicht tatsächlich konkret politischer Hinsicht, aber so in diesem Moment politischen Show im Grunde genommen, aber auch so im Grunde genommen dieses Wanderpredigertum, gibt es da durchaus Verbindungen. Und tatsächlich stand Hitler mit einem Inflationsheiligen in regen Briefkontakt.
Jetzt haben Sie eben schon so ein paar Parallelen angesprochen zu heute. Im Prinzip die schrägen Ideen, absurden Ideen. Das Völkische, ja, was es damals auch schon gab, was sich vermischt hat. Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch geografische Parallelen. Protestorte von damals sind Protestorte von heute. Dennoch muss ich immer sagen, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, für mich ist das schwer vorstellbar, wie sich sowas wirklich weiterträgt an diesen Orten. Kann man das wirklich so festmachen?
Naja, also natürlich muss man vorweg sagen, ist natürlich eine narrative Struktur, die in einem Buch wie diesem ganz gut tut, an solchen Orten festzumachen. Natürlich, klar, ich erzähle da natürlich auch eine Geschichte. Zum anderen, und das glaube ich allerdings schon, ist es schon so, dass bestimmte, und so in der Stadtsoziologie ist das eigentlich durchaus auch bekannt, dass es sowas wie Stadttexturen gibt. Also so im Grunde genommen legen sich schon so über Generationen bestimmte Narrative, Mythen und so weiter über Städte drüber. Und über Orte drüber, die sich dann nicht nur in der Art, wie Menschen reden und miteinander umgehen, sondern auch in der Architektur und so minimal nischigen Wirtschaftssystemen und so weiter finden. Und am Beispiel Stuttgart, finde ich, kann man tatsächlich das ganz gut aufzeigen, dass solche Texturen, und das wäre in dem Fall sowas im Grunde genommen, naja, autoritätskritisches oder so, sich doch ganz gut fast über Jahrhunderte zeigt. Also Baden-Württemberg allein dadurch, dass es territorial immer sehr zersplittert war, viele freie Reichsstädte sich dort im Grunde genommen schon so eine komische Bürgerschaft präsentierte, früher als in anderen Teilen des heutigen Deutschlands, so sei das Bauernkriege, die dort zum ausbrachen, sei das dann später der Pietismus und auch die Lebensreform, natürlich die Anthroposophie. Und wie für den 20ern da dort wieder in Stuttgart dann die Christrevolutionäre, eine der merkwürdigsten Vereinigungen, die ich da gestolpert bin in der Recherche. Und natürlich Stuttgart 21 fällt da komplett rein. Also natürlich sind das Linien, die mithin natürlich konstruiert sind und die nicht naturwissenschaftlich gegeben sind, ganz selbstverständlich. Aber es ist schon auffällig, dass sich an bestimmten Orten solche Sachen über wirklich lange, lange Zeiträume...
Wenn Sie... wenn sich solche Grunderzählungen, Verschwörungsmythen über so lange Zeit halten, heißt das auch, dass die erfüllen bestimmte Bedürfnisse, die offenbar damals wie heute die gleichen sind?
Unbedingt. Also ich ahne, das ging vorhin unter. Also ich glaube tatsächlich, dass sich die Zeiten der 20er und heute, es gibt ja viel Diskurs darüber, ob wir in den neuen 20ern leben und meistens in vielerlei Hinsicht gilt das, glaube ich, nicht. Aber es gilt ganz sicher darin, dass es erstens eine Medienrevolution gab in den letzten Jahren, genau wie in den 20er Jahren, also ganz andere Möglichkeiten, sich selbst zu publizieren und sich selbst als Medium darzustellen. Das zum einen, und wir sind, glaube ich, noch sowohl in den 20ern, also Pressefreiheit neu war und der Druck auf einmal billig war, genauso wie wir heute noch ein bisschen überfordert davon, wie wir damit umgehen, das zum einen. Zum anderen, glaube ich, sind es tatsächlich solche Fragen von Identitätsstabilisierung und so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das durch Corona verloren gegangen ist, sind ja tatsächlich auch in bestimmten Gruppen. Also in Gruppen, die es bisher nicht gewöhnt waren, dass ihre Diskurshoheit zur Debatte stand. Also das sind einerseits die sprichwörtigen weißen alten Männer natürlich, aber die Gruppe der alten weißen Männer geht natürlich weit über Männer hinaus, ne? Also es ist ja trotzdem eine relativ homogene Gruppe weißer, eher gebildeter Mittelschicht, die jetzt spazieren geht, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist auch die Gruppe, die tatsächlich, zu kämpfen hat, im Grunde genommen ihre Diskurshoheit zu behalten, die lange als fast naturgegeben war. So, also und diese Destabilisierung ist natürlich was total Positives, würde ich erstmal irgendwie sagen. Aber ich glaube, das fühlt sich so an, als müsste man um was kämpfen. Ähnlich eben wie zu Zeiten der Inflationsheiligen und während der Inflation.
Der Kulturwissenschaftler Steffen Greiner im Deutschlandfunk Kultur und sein Buch Die Diktatur der Wahrheit, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern, ist jetzt im Tropenverlag erschienen. Vielen Dank, Herr Greiner.
Gerne. Schönen Abend. Tschüss.